Buderus Blickwinkel. Meinungen und Expertisen. Kontrovers und konstruktiv. Blickwinkel, der Podcast von Buderus. Buderus. Heizsysteme mit Zukunft.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen in unserem Buderus-Podcast. Blickwinkel heißt das Ganze. Und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn ich habe tatsächlich nochmal die gleichen Gäste. Und zwar Professor Dr. Joachim Gaukel. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, hallo, freut mich.
Und Professor Dr. Christian Holler, schön, dass Sie auch da sind.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Wie kam es denn jetzt dazu? Ich fasse mal kurz zusammen. Wir hatten einen sehr, sehr unterhaltsamen, spannenden und informativen Podcast. Eine sehr interessante Folge, das Feedback war toll und deshalb sind wir nochmal zusammengekommen, um heute ein bisschen die Rolle der Wissenschaft in der Klimawende zu beleuchten. Wir haben das Thema recht weit gefasst. Wir sprechen über die Rolle der Wissenschaft. Wir sprechen aber auch über Vorurteile und festgefahrene Denkweisen. Und wir schauen uns die Möglichkeiten und Ideen an, die uns eventuell weiterbringen könnten. Und ich habe einen Haufen Fragen. Ich glaube aber auch, so wird das Gespräch auf keinen Fall langweilig. Ich würde Sie beide allerdings noch einmal bitten, sich vorzustellen. Sie beiden haben nicht nur Bücher zusammengeschrieben, sondern auch zusammen gewohnt. Fast.
Zusammen gewohnt, ja. Wir waren Nachbarn an der Hochschule. Also mein Name ist Joachim Gaukel. Ich bin Professor an der Hochschule in Esslingen für Mathematik, auch erneuerbare Energien. Aber meine Heimdisziplin ist die Mathematik, ein bisschen Informatik noch. Und wir beide waren Zimmernachbarn, weil wir beide zusammen unterrichtet haben.
Herr Holler.
Ja, mein Name ist Christian Holler. Ich bin gelernter Physiker und war zuerst Professor an der Hochschule Esslingen. Jetzt bin ich Professor an der Hochschule München. Mein Lehrschwerpunkt ist auch die Mathematik für Ingenieure, aber eben die erneuerbaren Energien sind ein Thema, das mich seit einigen Jahren verfolgt und natürlich auch in der Lehre.
Wollen wir direkt einfach mal hart einsteigen. Was, Herr Holler, ist denn nun die Rolle der Wissenschaft in der Klimawende?
Ja, also die Rolle der Wissenschaft ist einmal, die Fakten von den Mythen zu trennen und natürlich auch die richtigen Vorhersagen zu treffen. Und hier müssen wir nochmal unterscheiden, zum einen mal das ganze Thema Klimawandel, die richtigen Vorhersagen zu treffen. Was passiert eigentlich mit unserem Klima? Was passiert, wenn wir so weitermachen? Was sind die Auswirkungen? Da hat sich in den letzten Jahrzehnten ja unglaublich viel getan. Die Vorhersagen werden immer besser und leider sind die Realitäten immer am oberen Ende der Vorhersagen. Das Zweite ist jetzt natürlich, die Lösungen zu präsentieren. Was gibt es für Möglichkeiten und was sind die richtigen Wege und was sind eben nicht die richtigen Wege?
Ja gut, und die Rolle der Wissenschaft ist eben auch aufzuzeigen, dass jetzt gerade beim Thema Energie jetzt, ja, wenn wir reden, woher kommt die Energie, dass es da halt unglaublich harte Begrenzungen gibt, die nicht überwunden werden können. Also der Energieerhaltungssatz sagt eben aus, dass es kein Perpetuum mobile gibt. Und das bringt unheimlich starke Begrenzungen, die wir sonst gar nicht so kennen, weil wir gewohnt sind, naja, irgendwas werden die doch bestimmt erfinden. Aber sie können nicht aus einer Straßenlaterne mit einer Photovoltaikanlage Strom gewinnen. Das ist einfach physikalisch hundertprozentig klar und niemand kann eine Idee haben, die sowas überwindet.
Das hört sich jetzt erstmal danach an, dass die Wissenschaft als Aufgabe definitiv hat, auch Aufklärung zu betreiben. Ich fand gerade das Wort Mythen aus der Welt zu schaffen ganz schön. Ich denke, da kommen die Medien auf jeden Fall ins Spiel, weil es gibt Themen, die sind immer plötzlich in den Medien groß und plötzlich hat jeder dazu eine Meinung. Teilweise kriegt man Infos, die sind mittelgut recherchiert. Ich formuliere das mal vorsichtig. Manches mag gut recherchiert sein, aber grundsätzlich ist immer so ein bisschen die Ansage, wir brauchen jetzt, wir bauen jetzt dieses, wir erfinden das. Das ist auch Rolle der Wissenschaft, das wirklich auszumerzen und dafür Klarheit zu sorgen?
Absolut. Also es gibt einfach zu viele Themen, die zu wichtig sind und wo die Klarheit einfach nicht da ist. Und dann werden auch sehr oft punktuell irgendwelche Sachen rausgenommen. Man spricht über irgendeine Energiequelle. Ein Beispiel ist, man sieht eine Anlage, die irgendwie aus Wellenenergie Strom macht oder man sieht eine Anlage, die aus Gezeiten Strom macht. Und dann heißt es wieder, ja, das wäre doch die Lösung. Warum machen wir das eigentlich nicht? Und dann guckt sich keiner die Zahlen an, wie viel Energie kann ich da in Summe eigentlich rausholen. Wenn man das macht, wird man feststellen, da kommt so wenig dabei raus, dass ich das eigentlich nur punktuell machen kann und es nicht die Lösung unserer Probleme ist. Aber vorher endet die Diskussion typischerweise schon.
Wie kann man das denn einordnen? Also als Bürger, man liest die Nachrichten, man schaut die Nachrichten, man kriegt diese Infos einfach um die Ohren gehauen. Wie sortiere ich das denn richtig ein?
Ja gut, ich meine, da habe ich schon einen Tipp. Also wir haben ja zwei Bücher geschrieben, genau zu dem Thema, wo wir das jetzt wirklich behandeln, die Wellenenergie und alle Energiequellen, ja, tatsächlich alle Energiequellen behandeln. Und wir sagen, es sind alle. Wenn jemand eine weitere hat, dann bitte gerne an uns sich wenden. Weil, dann gibt es ein drittes Buch. Wir haben alle. Ja, dann gibt es ein drittes Buch, aber wir befürchten, es wird doch keins geben. Aber befürchten es. Also ich würde mich freuen, wenn morgen was Sensationelles käme, aber es gibt einfach wirklich keine Hoffnung eigentlich. Also wir haben sehr starke Begrenzungen. Zum Beispiel, wir sind einfach gewohnt, dass irgendjemand dann mal erfunden hat, wie ein Flugzeug, ja, fliegt. Und dann freuen wir uns, dass wir jetzt Flugzeuge haben. Aber die Wahrheit ist ja folgende. Michelangelo hat auch schon sich überlegt, dass ein Flugzeug fliegen konnte. Er hat aber keinen Antrieb gehabt. Und erfunden, in Anführungsstrichen, wurde es eben deshalb, weil wir die Antriebe hatten und die basieren auf dem Konsum von sehr viel Energie. Und da können Sie vielleicht jetzt nur 10 und dann vielleicht nochmal 10% rausholen, aber dann ist die Sache gesetzt. Also wenn Sie in Jumbo eben fliegen, ja, wenn Sie in Frankfurt losfliegen und in Atlanta landen, haben Sie tendenziell 100.000 Liter Kerosin verbrannt. Und mit einer neuen Flugzeuggeneration-Typ kommen sie dann vielleicht irgendwann mal auf 90.000 Liter, aber eben nicht auf 1.000 Liter. Und das ist wirklich sensationell. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, die Zahlen, die sind ja öffentlich, rauszusuchen. Jeder Hörer kann es leicht nachrechnen. Die Menge Kerosin, die in Frankfurt im Laufe eines Jahres in die Flugzeuge getankt wird, wenn sie diese Menge auf einem Fußballfeld der Eintracht Frankfurt ausschütten, dann würde dieser Turm, ja, jetzt kann jeder mal raten, wie hoch, 750 Meter hoch sein. Das ist die Menge Kerosin und das ist einfach mehr oder weniger gesetzt durch naturwissenschaftliche Gesetze, die wir leider nicht überwinden können.
Also viele Möglichkeiten haben wir nur durch die Energie, die uns eben verfügbar ist, die aber nicht endlos ist. Heißt das denn im Umkehrschluss, dass man bewusst Grenzen ziehen muss, um den Klimawandel zu bremsen und unserer Umwelt was Gutes zu tun?
Ja, ich denke schon, weil wir haben sehr viel fossile Energie noch gespeichert im Boden und die dürfen wir aber nicht ausgraben, weil die Menge an CO2, die wir in die Atmosphäre bringen, ein Vielfaches von dem ist, was wir noch dürfen, um auf 2 Grad begrenzt zu bleiben. Das heißt, das Zeug muss im Boden drin bleiben. Wenn aber die Kosten dominiert sind dadurch, dass ich das Zeug aus dem Boden ausgrabe, wenn das die Kosten ausmacht, dann wird vor allem Kohle noch für viele Jahrhunderte günstig bleiben. Und da haben wir jetzt ein Problem an der ganzen Geschichte. Also die Erneuerbaren haben natürlich einen Riesensprung gemacht und sind zum Teil schon viel günstiger als die Fossilen. Aber ich muss natürlich den Schaden, den ich verursache, den muss ich auch irgendwie in den Preis abbilden. Und das wird im Augenblick nicht oder nur kaum gemacht. Das heißt, der Schaden, den wir anrichten über das CO2, müsste eigentlich gleich beim Verbrennen mitbezahlt werden.
Und dann wären die teurer, oder?
Dann wären die natürlich viel teurer und dann würde die Sache anders aussehen. Die Erneuerbaren wären dann natürlich auch deutlich günstiger. Mhm.
Wie funktioniert denn generell so ein bisschen die Rechnung? Wie beeinflusst man Menschen? Ist das, dass man Verbote aufstellen sollte? Oder geht das Ganze eher über so ein Belohnungssystem, um intrinsisch was bei den Leuten zu ändern?
Also ich glaube tatsächlich, das dritte, nicht genannte, ist noch viel stärker. Das sind von außen gesetzte, harte Begrenzungen, die ins Spiel kommen und die wir jetzt eben, eine Energiekrise im Jahr 2022 hat ja einen Grund. Auf einmal das Erdgas wurde unheimlich knapp, auf einmal wurde es dadurch sehr, sehr teuer. Und wir können aber jetzt nicht irgendjemand so richtig schuldig dafür greifen, sondern wir müssen irgendwo akzeptieren, okay, von außen ist jetzt eine neue Bedingung ins Spiel gekommen. Und das ist meiner Meinung nach natürlich der allerstärkste Effekt. Und wenn man das sich mal klar macht, wenn ich mich umschaue, also im Privaten, gibt es Leute, die haben lange überlegt, Photovoltaikanlage will ich nicht und jetzt haben sie aber eine drauf. Und es sind unglaublich viele Dächer in meinem persönlichen Wohnkreisumfeld, die jetzt mit Photovoltaik belegt wurden. Und die Zubauzahlen übrigens 2022 sind die höchsten, glaube ich, oder etwa gleich wie unser bestes Zubaujahr. Und zwischendurch ist das ja komplett eingebrochen. Also die von außen gesetzten Bedingungen sind natürlich eigentlich die stärksten.
Die einem aber ein bisschen Furcht machen, oder?
Die uns ein bisschen Furcht machen. Also ich persönlich habe es jetzt ganz schwer mit so Verboten und du darfst nicht mehr und so weiter. Das entspricht jetzt gar nicht meinem Lebensgefühl, wie ich es gerne für mich haben möchte. Also irgendwie, das mag man nicht. Jetzt der Anreiz, Mensch, da muss man immer so moralisch werden und du bist ein ganz toller Mensch und so weiter. Aber das trägt ja auch nicht wirklich. Ich meine, gewisse Beschränkungen, glaube ich, müssen wir vielleicht schon auch mal über uns ergehen lassen. Nicht alles, was wir an Annehmlichkeiten haben, ist grundgesetzmäßig, steht uns da zu.
Aber manche haben ja das Gefühl, das wäre so ein Grundrecht, was man hat, ne?
Ja, aber wir haben eben kein Grundrecht auf günstige fossile Energie für immer. Und wenn man das wegnimmt, dass wir sagen, die Kosten, die wir der nächsten Generation aufbürden, dadurch, wenn man das wegnimmt, dann wird klar, dass wir doch gewisse Beschränkungen haben. Und es ist nun mal auch, das Vermögen ist sehr ungleich verteilt. Es gibt Leute, denen das im Grunde immer egal wäre. Und deswegen müssen wir schon über nicht nur Anreize, sondern wir müssen vielleicht auch über das eine oder andere Verbot nachdenken. Aber es sollte natürlich nicht zu viel sein, weil das natürlich auch Probleme verursacht.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen, was ist denn möglich? Was kann man machen, wenn man zum Beispiel in den eigenen 4 Wänden wohnt, im eigenen Haus wohnt? Eine Wärmepumpe ist wenn ich jetzt mal so in die Gesichter schaue, generell eine gute Idee?
Wenn Sie die Heizung nicht sowieso erst vor 5 Jahren erneuert haben, dann wird es wieder problematisch. Also generell eine gute Idee, so würde ich es nicht sagen. Aber wenn das ansteht, dann auf jeden Fall dem Thema mal positiv gegenüberstehen.
Wenn man dann von Vorurteilen spricht, weil die begegnen einem bei dem Thema ja auch sehr oft. Das heißt, Wärmepumpe, das geht ja nur im Neubau. Oder eine Wärmepumpe geht nur, wenn ich eine Fußbodenheizung habe. Und generell kostet es total viel.
Also das zeigt ja ganz klar, also die letzten Untersuchungen auch vom Fraunhofer-Institut zeigen ganz klar, dass Wärmepumpen im Altbau eben auch Sinn machen. Generell gibt es so eine Regel, Sie können sich mal die Vorlauftemperatur zu Hause anschauen und wenn Sie bei sehr kalten Tagen im Bereich zwischen 50 und 55 Grad Vorlauftemperatur noch sind, dann lohnt sich eine Wärmepumpe auch mit dem bestehenden Heizsystem, also mit den bestehenden
Schöner
Heizkörpern.
Tipp.
Und wenn Sie höhere Temperaturen haben, dann muss man mal drüber nachdenken, erst einmal die Heizkörper vielleicht auszutauschen. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, eine Fußbodenheizung einzubauen. Das heißt, so teuer, wie immer angebracht wird, ist es nicht unbedingt. Aber natürlich ist es eine Investition. Aber wie gesagt, wenn wir den Preis, den wir durch das Verbrennen von Fossilen mit einpreisen, dann sieht die Rechnung ganz anders aus. Weil diese Schäden muss ja auch irgendjemand in Zukunft bezahlen. Vielleicht sind es unsere Kinder oder es ist die Gesellschaft. Wir zahlen das über unsere Steuern. Aber ich kann diese Rechnung einfach nicht unabhängig von der Welt aufmachen. Ich muss diese Rechnung insgesamt aufmachen. Es ist eine gesellschaftliche Rechnung, die wir machen müssen.
Aber wenn ich ergänzen darf, also die Fußbodenheizung, ne, die Voraussetzung für die Wärmepumpe ist, da möchte ich eben ergänzen, das ist ja so, vielleicht übers Eck auch gibt es einen Zusammenhang, aber der entscheidende Stellhebel ist die Vorlauftemperatur. Also wenn Sie zu Hause schauen und Ihre Vorlauftemperatur ist 70 Grad, dann haben Sie ein Problem mit der Wärmepumpe. Wenn Sie keine Fußbodenheizung haben, aber die ist trotzdem nur 40 Grad, dann sind Sie durch. Ne? Also die Wärmepumpe hängt an der Vorlauftemperatur, die Effizienz der Wärmepumpe an der Vorlauftemperatur und der Fußboden, die Fußbodenheizung ist halt ein probates Mittel, um die Vorlauftemperatur nach unten zu bekommen.
Ich möchte unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht unterschätzen, aber Vorlauftemperatur hat wahrscheinlich schon jeder mal gehört, der eine Wärmepumpe hat. Was mache ich denn, wenn ich nun vor dieser Kiste stehe und nicht so genau weiß?
Anfassen, ja. Also bei mir zu Hause kann ich das Rohr, das in die Wohnung nach oben geht, anfassen. Wenn ich da hinfasse und gar nicht merke, dass ich hinfasse, dann sind wir bei 37 Grad. Und wenn es so warm ist, dass ich auch zügig meine Hand wieder entferne, dann sind wir halt über 60 Grad.
Dann haben wir ein Problem.
Und dann wird es mit der Wärmepumpe schwierig.
Das sind genau die Tipps, die ich hier hören möchte im Podcast. Jeder ist ja so ein bisschen in seiner eigenen kleinen Welt und rechnet so für sich, was er tut, was er nicht tut, was er machen kann. Es gibt immer diesen schönen Satz, jeder kleine Schritt zählt. Was kann das Individuum machen? Was kann die Wirtschaft machen und was kann der Staat machen?
Also ja, die müssen alle Hand in Hand spielen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ja, dieses Thema, jeder kleine Schritt zählt, wir unterhalten uns oft drüber. Und wir sehen es auch ein bisschen als Gefahr, weil man macht viele kleine Schritte und dann sagt man, ja, ich mache doch meinen Teil. Jetzt sollen wir mal die anderen machen und dann hört man mit den kleinen Schritten aber auf. Es ist nicht so, dass typischerweise das mit den kleinen Schritten beginnt. Das nächste ist auch, ich sollte mir auch mal genau überlegen, was kommt denn eigentlich bei meiner Anstrengung hinten raus? Ich glaube, sehr viele Menschen bewerten ihre Anstrengung eher danach, wie viel Aufwand es bringt. Und wenn ich viel Aufwand betreibe, um ökologisch zu leben, dann bin ich ein guter Mensch vielleicht. Und wenn ich nicht viel Aufwand betreibe, dann bin ich kein so guter. Interessant ist aber, wie viel Effekt erziele ich eigentlich damit? Das ist ja das Entscheidende. Und deswegen sollte man lieber bei den Dingen anfangen, die ein großer Hebel sind. Die kleinen kann ich natürlich auch machen, aber ich sollte mir nicht auf die Schulter klopfen und dann sagen, passt schon und dann keine Plastiktüte im Supermarkt nehmen.
Das
aber
ist dafür, ja der Klassiker, ne?
Ja, das ist der Klassiker. Ist ja auch okay, ich nehme auch keine Plastiktüte, aber es geht ja nicht nur um die Plastiktüte vorne an der Kasse, sondern es geht ja um das ganze Plastik, das dann im Wagen drin ist, im Einkaufswagen. Und das Plastik ist ein Problem als Müllproblem, aber nicht als Klimaproblem. Das müssen wir also unterscheiden.
Können Sie das nochmal ein bisschen näher erläutern?
Ja, wir haben natürlich eine Riesenvermüllung der Meere, der Weltmeere durch Plastik. Das kommt speziell aus bestimmten Ländern, aber wir wissen mittlerweile auch, dass auch der deutsche exportierte Plastikmüll zum Teil auch im Meer landet. Das ist also ein sehr, sehr großes Problem. Ändert aber jetzt erstmal nichts an dem Klimathema, weil der Energieverbrauch, den wir durch die Plastiktüte haben, sehr gering ist. Das heißt, ja, keine Plastiktüte, das ist schon der richtige Weg. Aber damit aufzuhören und dann zu sagen, okay, gut, jetzt nehme ich ein Jahr lang keine Plastiktüte, dafür darf ich aber dann schon eine Kreuzfahrt machen. Und das passt
eine
einfach
legitimiert nicht das
passt
nächste.
Nicht. Genau, genau. Aber ich kenne Leute, die ihre Kreuzfahrt mit solchen Argumenten legitimieren.
Ist bequem, ne?
Wenn ich da ein paar Beispiele vielleicht nennen darf. Also es gibt ja Leute, die fahren sonntags mit dem Rad zum Bäcker und sagen, wow, und erzählen das dann auch, ne? Ich bin mit dem Rad zum Bäcker gefahren, haben aber zwischen Arbeitsplatz und Wohnort jetzt zum Beispiel 50, 60 Kilometer. Das heißt, pro Woche, wenn man jetzt die Fahrt zum Bäcker mit dem Rad, also ich empfehle es, ich mache immer alle Fahrten zum Bäcker mit dem Rad, das ist jetzt gar keine Frage, aber das ist jetzt nicht wirklich der große Hebel. Also wir können nicht über diesen kleinen Schritt. Oder wenn Sie sagen, wo machen wir nächstes Mal Urlaub? Wenn Sie jetzt sagen, Sie fahren an den Gardasee, ja, zu viert, meine Familie, zwei Kinder, dann sitzen vier Leute in dem Auto, das Auto fährt vielleicht mit 7 Liter auf 100 Kilometer, die 600 Kilometer zum Gardasee. Okay, die gleiche Familie könnte aber auch in ihrer Abwägung erwägen, okay, wir fliegen nach Gran Canaria. Jetzt ist es so, beim Fliegen pro Person, pro Insasse und 100 Kilometer Flugdistanz sind so roundabout 4 Liter Aufwand Kerosin. Das heißt, wenn die gleiche Familie fliegt, dann hat sie 16 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer. Nach Gran Canaria ist halt deutlich, deutlich weiter als an den Gardasee. Und jetzt muss ich halt mir überlegen, okay, wenn ich immer die Plastiktüte vermeide und auf dem Markt meinen Käse immer in die mitgebrachte Plastikdose, das ist alles gut, empfehle ich alles weiterzumachen. Aber wenn sie dann sagen, okay, jetzt fliegen wir doch nach Gran Canaria, das ist so schön, muss ich mir halt ein bisschen bewusst sein, dass das jetzt gegenüber dem Gardaseeurlaub doch eine sehr, sehr teure Entscheidung war. Ich muss mir nicht bewusst sein, aber wenn ich bewusst sein will, viele Menschen wollen ja auch sehr bewusst leben, dann würde ich vorschlagen, dass wir diese Fakten ein bisschen in Betracht ziehen.
Und final sind sie, glaube ich, für unsere Welt auch wichtig, dass immer mehr Menschen dazu kommen, diese Überlegungen anzustellen. Ich glaube, man will ja keinen demotivieren, also die Plastiktüte im Supermarkt liegen zu lassen, seinen Plastikbehälter mit zum Markt zu nehmen, das sind ja alles grundsätzlich gute, gute Sachen. Also ich glaube, absolut, das will man auf keinen Fall schlecht reden. Aber ich glaube, der Appell ist so ein bisschen, dass es da nicht aufhört und man damit alles legitimieren kann, was man ansonsten so klimatechnisch an Baustellen hat.
Ja, ein Punkt ist natürlich, dass es unglaublich schwierig auch zu berechnen ist. Also typischerweise, wir kennen das vielleicht auch, so die Empfehlungen, wenn ich in den Supermarkt gehe, welche Produkte kaufe ich? Regional, tendenziell, also weiter weg. Aber wenn man genau hinguckt, ist es nicht immer ganz richtig. Also wenn ich im Winter eine regionale Tomate nehme, die mit viel Heizungswärme gezogen worden ist, dann hat die in Summe mehr Energie verbraucht, als wenn ich sie jetzt zum Beispiel dann in dem Fall aus Spanien einfahre. Das Problem ist, dass ich als Verbraucher diese Sachen überhaupt gar nicht alle im Blick haben kann. Das ist völlig unmöglich. Und wir reden ja jetzt nicht nur vom Essen, wir reden ja von allen anderen Produkten auch. Und das macht die Sache so schwierig. Es gäbe aber schon eine einfachere Lösung, nämlich alles, was der Umwelt schadet, also zum Beispiel viel CO2 produziert, müsste einfach teurer sein. Ich könnte also dem CO2 natürlich einen Preis geben und der schlägt sich dann in allen Produkten nieder und dann kann ich am Preis relativ gut ablesen, ist das jetzt für die Umwelt schlecht oder ist das für die Umwelt gut?
Und das wäre ein Selbstläufer, denke ich.
Das wäre eigentlich ein Selbstläufer.
Ja, Selbstläufer wäre so lang, bis jemand sagt, wir müssen die Pendlerpauschale erhöhen, weil ja jetzt das Benzin zu teuer wurde. Und dann konterkarieren wir quasi die Maßnahmen, weil das ist ja immer, ich meine, es gibt ja dann Menschen, die quasi unverschuldet betroffen sind. Das wird dann auch thematisiert, das ist auch in Ordnung. Wenn jetzt irgendwelche Zeitungen mit 4 Buchstaben das dann zum Thema machen, ist alles in Ordnung. Aber dann wird oft halt das kompensiert, ja, wir müssen denen ja auch helfen und dann laufen die Dinge dann schon ins Leere. Wenn ich sage, ich will einen CO2-Preis, dann werden manche Sachen teuer und das bedeutet nichts Angenehmes für denjenigen. Also ich meine mal, wenn Sie jetzt ein Ferienhaus auf Gran Canaria besitzen, dann gehen Sie ja davon aus, dass Sie das auch besuchen dürfen. Und wenn jetzt eine CO2-Steuer käme, die das Fliegen vervierfacht im Preis, dann würden Sie schon das so empfinden, als ob man Ihnen was wegnimmt. Das ist ein echtes Problem. Also ich habe keine Antwort drauf, aber das ist impliziert dann, ne?
Ich denke, man muss auch noch mal ein bisschen unterscheiden, wobei das nachher in der Praxis wahrscheinlich sehr schwer ist, zwischen Dingen, die man freiwillig wählt, wie zum Beispiel das Ferienhaus Gran Canaria oder jemand, der vielleicht 70 Kilometer pendelt, weil er einfach keine Wohnung findet, die näher dran liegt.
Eben, und das unterscheidet sich ja nicht beim CO2-Preis. Also das ist ja das Grausame, dass wenn wir das einführen, weil wir sagen, das ist das richtige Instrument, trifft es ja den Unverschuldeten genauso wie den, wo wir vielleicht von außen sagen, naja gut, das müssen wir jetzt nicht so ernst nehmen. Also es lässt sich schwer auseinanderhalten.
Und da hat aber der Staat eine sehr große Aufgabe, nämlich diesen sozialen Ausgleich, den kann dann nur die Politik leisten. Ob das jetzt immer richtig läuft oder nicht, ist natürlich eine andere Frage, aber der Versuch ist sehr wichtig. Also hier sitzt die Aufgabe des Staates, den Verlierern an diesem Wandel etwas zurückzugeben.
Die Verlierer sind nicht die mit dem Ferienhaus auf Gran Canaria.
Nicht immer zumindest, ja.
Nicht immer. Zusammengefasst, es gibt keine einfache Lösung.
Die Welt ist komplex. Also sie ist wirklich komplex. Je älter man wird, glaube ich, also bei mir ist es zumindest so, ist man dann in der Lage, das anzuerkennen. Ja, früher dachte man, Mensch, muss doch für alles eine einfache Lösung geben. Die Welt ist wirklich komplex und es gibt widersprüchliche Dinge, die man auch nicht immer 100% aufgelöst bekommt, ja, auch nicht als Wissenschaftler.
Ja, die Welt ist sehr komplex und die Lösungen eben auch. Aber es darf uns natürlich nicht daran hindern, überhaupt die Lösungen anzugehen. Und wir werden auch oft genug in die falsche Richtung laufen, aber wir müssen einfach mal loslaufen. Und wenn wir in die falsche Richtung laufen, dann drehen wir rum und dann laufen wir in die andere Richtung. Und das ist ganz wichtig, dass wir nach Lösungen suchen, dass wir diskutieren. Wir haben eine freie Gesellschaft, in der wir frei diskutieren können, gemeinsam nach Lösungen suchen und dann werden wir schon die richtige Lösung finden.
Und seien wir bereit, in den Spiegel zu schauen. Ich finde immer, wenn ich jetzt analysiere meinen persönlichen CO2-Abdruck zum Beispiel und da erkenne ich, okay, da habe ich einen riesen Posten, den ein anderer nicht hat, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich schaue mir das gar nicht mehr an, weil es mir nicht passt, weil es in mein Weltbild nicht passt, dass ich jetzt da deutlich schlechter abschneide. Oder ich kann sagen, okay, ich habe jetzt keine Lösung dafür, aber ich halte es mal aus, dass das Spiegelbild eben so aussieht, wie es aussieht. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und das bedauere ich, wenn Menschen dann sagen, nee, das ist alles fake und das ist ja alles Quatsch und das will ich gar nicht hören und deshalb höre ich es auch nicht, weil mir das Fazit erstmal nicht passt. Also das muss man manchmal schon aushalten.
Herr Holler hat gerade was ganz Schönes gesagt. Nach Lösungen suchen. Wir sollten nicht aufhören, nach Lösungen zu suchen. Und das ist die perfekte Überleitung für mich. Denn Sie beide arbeiten an der Hochschule. Sie lehren an der Hochschule. Wie ist denn die Erfahrung bei jungen Menschen? Was haben Sie für einen Eindruck? Was ist da das Mindset zu diesen Themen?
Ja, generell großes Interesse, aber vielleicht nicht bei allen natürlich. Aber es gibt doch eine große Gruppe, die an dem Thema sehr interessiert ist und die auch gern handeln möchten. Und es gibt auch eine ganz große Gruppe, die so ein bisschen sich ohnmächtig fühlen. Und ich glaube, viele Aktionen, die wir sehen, die kommen auch aus diesem Ohnmächtigkeitsgefühl heraus. Und ich glaube, wichtig ist es, Lösungswege aufzuzeigen, wie kann ich aktiv werden. Eine gute Möglichkeit ist, wir beide unterrichten im Ingenieurbereich, ja, werdet Ingenieure. Das ist das Wichtigste. Wir haben viele technische Probleme zu lösen oder geht ins Handwerk, macht eine Ausbildung. Leider gehen die Zahlen relativ stark zurück im Ingenieurbereich. Aber gerade da brauchen wir die Leute für die Zukunft.
Wir brauchen die Leute eigentlich, ne?
Ja, und wir müssen nicht Probleme lösen, die bisher komplett ungelöst sind, sondern wir müssen diese Menge an Ingenieurs, sagen wir mal, wenn wir Windräder bauen, ich meine, da müssen wir nicht nur einmal das Ding erfinden, sondern sie müssen das ja durchführen. Sie müssen Kräne konstruieren, die immer größer werden und so weiter. Das sind ja Aufgaben, da geht es ja nicht darum, etwas, die Welt komplett neu zu erfinden, aber das Doing ist natürlich mit allen möglichen Dingen verbunden und da brauchen wir Ingenieure. Also ich mache große Werbung, aber nicht nur Ingenieure, also machen sie eine Ausbildung. Machen Sie eine Ausbildung im technischen Bereich und dann installieren Sie Wärmepumpen oder machen Sie eine Ausbildung im technischen Bereich und dann installieren Sie Photovoltaikanlagen. Und die brauchen wir in großer Zahl.
Also wichtig ist gar nicht nur das Umdenken in der Gesellschaft und bei den einzelnen Leuten, Dinge anders zu machen, die unserer Umwelt gut tun, sondern final auch, dass es Menschen gibt, die das Ganze in Form von wir bauen einen Kran für ein Windrad oder umsetzen können.
Absolut. Also wir brauchen eine Vielzahl von Menschen, die das machen. Ich meine, ein Auto ist ja auch nicht mit der Erfindung gemacht, sondern da gibt es eine Halle, in der werden die Autos montiert. Und da brauchen wir Leute, die dort arbeiten, wenn wir Autos fahren wollen. Und so brauchen wir Leute, die Windräder zusammen installieren und die Schiffe, um zum Beispiel Offshore-Windparks in die Welt zu setzen, brauchen wir Schiffe, die konstruiert werden müssen für diese Bedürfnisse. Und so brauchen wir eine ganze Menge von ganz normalen Ingenieuren oder ganz normalen ausgebildeten Menschen, die da mitmachen. Also allergrößte Werbung, Ingenieur ist ein toller Beruf.
Ist ein zukunftsträchtiger Beruf, oder?
Absolut.
Ich glaube, mit der Werbung können wir die Folge für heute auch sozusagen abhaken. Also jeder, der da draußen noch überlegt, was er tun soll, darf sich gerne bewerben bzw. studieren oder eine Ausbildung in diesem Bereich machen. Hier sitzen schon mal zwei Fans, die das absolut befürworten. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an meine Gäste, Professor Dr. Christian Holler. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Und Professor Dr. Joachim Gaukel, auch an Sie nochmal ein großes Dankeschön.
Dankeschön.
Und Ihnen zu Hause vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass Ihnen auch diese zweite Folge mit meinen Gästen Spaß gemacht hat. Ich fand es diesmal mindestens genauso interessant wie beim letzten Mal. Und wir sind sehr gespannt auf Ihr Feedback, was Sie uns gerne dalassen dürfen. Und Sie dürfen natürlich auch super gerne diesen Podcast bzw. diese Folge teilen mit Ihren Mitarbeitern, Ihren Kollegen, Ihren Freunden, Ihrer Familie. Wir freuen uns, wenn der Podcast von möglichst vielen Leuten gehört wird, weil, wie ich finde, doch viele spannende Themen irgendwie angeschnitten werden. Und ja, ich glaube, wir sind alle ein bisschen gefragt, dass wir nicht nur die Plastiktüte einsparen, sondern auch ein bisschen weiterdenken. In diesem Sinne danken wir fürs Zuhören, danke nochmal an meine Gäste und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Blickwinkel, der Podcast von Buderus. Heizsysteme mit Zukunft.